Eine sehr gute Frage. Ich freue mich, wenn man Fragen stellt. Mir werden auch viele Fragen gestellt und ich kann sie alle beantworten. Manchmal brauche ich nur zu sagen, ich weiß nicht. Ich selbst habe viele Fragen und ich wünschte, ich könnte sie anderen stellen. Manchmal tue ich das auch und manchmal bekomme ich auch Antwort, aber sehr oft auch nicht. Und das ist eben das Leiden, das gehört auch zum Leiden, dass man mit unbeantworteten Fragen leben muss. Auch das will gelernt werden. Man hat mir ein schweres Thema gegeben. Eine Frage, mit der große Denker nicht fertig geworden sind. Eine, über die man in Verzweiflung das Leben nehmen kann. Man hat mir eine sehr alte Frage gestellt, wie schon festgehalten wurde. Neu ist sie jedem, den das Leid einmal übermannt. Für ihn ist es neu. Doch erfahren wir bald, dass die Frage der ganzen Menschheit von jeher bekannt ist. Das ist die Frage, die Eva gestellt haben muss, zusammen mit Adam, als ihr ältester Sohn umgebracht wurde. Dass die Frage alt ist, hat den Vorteil, dass wir voneinander lernen können, von denen, die sie früher gestellt haben und vielleicht darüber nachgedacht haben. Man hat mir eine Frage gestellt, die selbst Jesus kurz vor seinem schmachvollen Tode stellte. Darin liegt unser Trost und auch unsere Hilfe. Denn in der Frage, die er stellte, kam auch die Lösung zum Ausdruck. Warum hast du mich verlassen? Bald darauf hieß es, es ist vollbracht. Die Frage war beantwortet. Die Frage, die man mir gestellt hat, will ich in drei Stufen besprechen. Im Vorfeld will ich einiges räumen, damit die Bahn etwas freier ist für die gewichtigeren Aussagen oder Aspekte. In einem Hauptteil will ich dann versuchen, einige Antworten zu geben, und in einem Schlussteil soll unsere Frage in einen größeren Zusammenhang gestellt werden. Räumen wir zuerst also das Feld ein wenig. Warum lässt Gott das Leid zu? Weil es ihn gibt. Die Frage setzt ihn ja voraus. Sie negiert ihn nicht. Sie anerkennt seine Gegenwart, seine Existenz. Und wenn es einen Gott gibt, dann ist es durchaus logisch, dass uns nicht immer alles logisch erscheint. Immerhin hat ein Gott größer zu sein als sein Geschöpf. Das bringt es einfach mit sich, dass er nicht immer verstanden wird. Das ist das Los eines Gottes. Warum lässt Gott das Leid zu? Damit wir fragen, warum lässt er es zu? Das heißt, damit wir ins Fragen kommen. Und damit wir dann weiter fragen, warum stelle ich diese Frage? Warum ist das meine Reaktion? So weit aber kommen viele nicht. Aber das ist der Grund, weshalb er das Leid zulässt. Warum fragen wir eigentlich warum? Die Antwort: Unser Denken setzt voraus. Das ist die Art und Weise, wie jeder auf der Welt denkt. Ursache, Wirkung. Nichts kommt von nichts. Was da ist, kommt nicht von nichts, sondern von etwas. Und es muss ganz logisch einen Uranfang gegeben haben. Nichts ist also sinnlos. Und Denker haben darauf hingewiesen, dass gerade deshalb man nicht ruht, bis die Frage beantwortet wird. Wenn wir zu schnell auf Sinnlosigkeit als Lösung greifen, dann zerstören wir unser Denkvermögen, was auch geschieht in der heutigen Geschichte. Es gibt keinen Zufall. Das ist Erkenntnis der Wissenschaft. Und die, die an Zufall glauben, sind noch nicht weit genug in der wissenschaftlichen Forschung gekommen. Es ist eine alte Theorie, dass der Zufall der Anfang war. Aber die neue Erkenntnis, die auch die alte ist, ist, dass alles einen Plananfang hatte. Es gibt keinen Zufall, auch nicht in der Politik, so sagte es einer der Roosevelts. Es gibt keinen Zufall und schon gar nicht in der gegenständlichen Welt. Das heißt, in der Welt, die wir mit den fünf Sinnen erfahren. Die Informatik hat hervorgebracht, dass am Anfang immer ein Plan vorhanden ist. Ob es eine Spinne ist, ein Elefant, ein Mensch, DNS liegt vor. Eine Kodierung, ein Schlüssel für das Sein und das Benehmen von etwas, das lebt. Nichts kommt per Zufall. Das wissen wir heute. Warum ist eine Denkfrage? Unser Problem mit dem Leid ist jedoch nicht ein rein intellektuelles Problem. Das zeigt eine Geschichte aus dem Leben von Jesus, und die will ich lesen. Sie befindet sich in Lukas Kapitel 4. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich in der ganzen umliegenden Landschaft. Das muss man sich einmal merken. Was er tut und was er sagt, erregt Aufmerksamkeit überall in der ganzen Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen, hochgehalten. Auch das sollten wir festhalten. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Das durfte er sich anbieten. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Der Text dürfte gerade dran gewesen sein. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben stand: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden die gute Botschaft den Armen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Wer kann das tun? Konnte irgendein Prophet gebrochene Herzen heilen? Niemand. Jesaja konnte das nicht tun. Jesaja ist hier nicht der Sprechende, er zitiert einen Kommenden. Heilung der Herzen ist eine Aufgabe, die nur der Schöpfer des Herzens erledigen kann. Wir haben hier einen Text, der anerkannterweise von dem Messias spricht. Und das hätten die Leute in Nazareth wissen sollen. Ich lese den Text nicht zu Ende. Ich lese weiter über die Reaktion und über was geschah. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Denn zum Lehren setzte man sich, zum Lesen stand man. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Das war schon einmal etwas Gutes. Und er fing an, und die ganze Predigt wird uns nicht gegeben, aber er fing an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Was sagt er? Ich bin der Messias. In fast so vielen Worten. Nicht ganz. Der Text spricht von einem Messias und er sagt ihnen, dieser Text, der von jemandem kommt, der ihn geschickt hat, diese Schrift ist heute erfüllt vor euren Augen. Und wo waren die Augen? Sie waren auf ihn gerichtet. Er war es. Und das hätten sie sich notieren sollen. Er fing an zu sagen zu ihnen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Und sie gaben ihm alle Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade. Auch das wissen sie. So weit, so gut. Wunderbar. Die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen und sagten. Und jetzt kommt das Ungeheure. Ist das nicht Josefs Sohn? Ist das nicht einer, wie wir es sind, aus Nazareth? Ein gewöhnlicher Mensch? Und das war der Trugschluss. Sie hören ihm zu und hören doch nicht. Wie Jesus später sagt, sie haben Ohren und mit diesen Ohren vernehmen sie nicht, was sie hören. Und er sagte zu ihnen, und das klingt hart, aber dies ist die Antwort von Jesus auf ihre Antwort auf ihn. Ihr werdet freilich dieses Sprichwort zu mir sagen. Arzt, hilf dir selber. Nur 3 oder 4 Jahre später, und dann kam dieser Ausspruch. Er hat anderen geholfen als Arzt und kann sich selber nicht helfen. Ganz bewusst tat er es nicht, um unsere Hilflosigkeit auf sich zu nehmen. Auf sich, auf ihn, der so viele Hilflosigkeit abgewendet hatte. Alles, das wir gehört haben, werdet ihr sagen, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterschaft. Er sprach weiter, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist angenehm in seinem Vaterlande. In Wahrheit sage ich euch, es waren viele Witwen in Israel zu der Zeit Elias. Als der Himmel verschlossen war, wurde 3 Jahre und 6 Monate. Als eine große Hungersnot war im ganzen Lande. Wir hörten von Hungersnöten. Israel, das Volk Gottes, kannte sie. Jesus anerkennt das. Es waren Hungersnöte. Aber was? Zu keiner von diesen in Israel wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta in Sidonien, im Heidenland nördlich von Israel. Denn dort fand Gott eine Frau, die nach ihm fragte in der Hungersnot. Jetzt wissen wir, warum Gott Hungersnöte schickt und wem er seine Antwort gibt. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt. Und viele Aussätzige waren in Israel zu der Zeit des Propheten Elisa, dem Nachfolger von Elia. Und keiner von ihnen wurde gereinigt, als allein Naeman, der Syrer. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden voll Zorn, als sie das hörten. Warum? Aus welchem Grunde? Sie haben doch fleißig zugehört. Und gaben zu, es waren Worte der Gnade. Wir merken, das Problem liegt nicht hier. Und doch liegt es hier. Wir können nicht mehr denken. Wir können es nicht mehr. Und deshalb wird die Frage eine Frage bleiben, solange es Menschen gibt. Das Problem liegt tiefer. Es liegt in unseren Gefühlen, die spontan aufkommen. Aber darüber soll noch weiter die Rede sein. Und wenn man voll von Zorn ist, dann bewegt man sich entsprechend. Und sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Der Mensch kann nicht anders reagieren. Entweder er muss sterben oder Gott. Wir gehen weiter. Warum lässt Gott das Leid zu? Nicht, weil er böse wäre. Auch diese Frage muss, oder dieser Aspekt muss ausgeräumt werden. Gott ist nur gut. Römer Kapitel 1, Vers 17. Die Gerechtigkeit Gottes wird darin, in der guten Botschaft von Christus, enthüllt, entschleiert, aus Glauben zu Glauben, so wie geschrieben ist, der Gerechte aus Glauben wird er leben, denn es wird enthüllt Gottes Zorn vom Himmel auf alle Ehrfurchtslosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Da liegt der Grund, welche die Wahrheit in und durch Ungerechtigkeit niederhalten. Unser Wesen beeinflusst unser Denken. Wie in Nazareth. Aus dem Grunde, dass das von Gott Kennbare an der gegenständlichen Welt unter ihnen gezeigt ist, denn Gott zeigt es ihnen. Jeden Tag sehen wir es um uns her, klar und deutlich zu lesen. Denn seine Unsichtbarkeiten werden von der Erschaffung der Welt an am Gemachten mit dem Denksinn geschaut, seine immerwährende Kraft und auch seine Göttlichkeit, so dass sie keine Antwort zur Verteidigung haben. Aus dem Grunde, dass sie, die Gott kannten, ihn nicht als Gott verherrlichten, noch ihm dankten. Man sollte Gott eigentlich danken, von der Schöpfung her. Ja, man sagt, die Katze mit der Maus und so weiter. Die Schöpfung. Moment einmal. Paulus hat kein Problem mit der Schöpfung. Die Schöpfung an und für sich gibt das Wesen Gottes zu lesen. Nicht die Tragödie. Die Tragödie gehört nicht zur Schöpfung. Paulus hält die zwei sehr deutlich auseinander. Und wenn man einmal bei dem einen stehen bleiben würde, sagt Paulus, müsste man zur Dankbarkeit bewegt werden. Wer das nicht will, und das sagt Paulus, daran hakt es, das ist das Problem, der muss dann die Folgen auf sich nehmen. Warum? Noch einmal im Vorfeld. Warum lässt Gott das Leid zu? Letztlich wissen wir es nicht. Und wir werden mit dieser Frage zu leben haben. Doch einiges wissen wir, beziehungsweise können wir wissen, und damit wollen wir uns befassen. Es steht geschrieben in den zwei großen Büchern, die der Menschheit gegeben sind. Das eine Buch ist die Erfahrung des Menschen mit seiner Welt. Manches, wenn man auf die Welt kommt, wird bald bekannt und verständlich. Das Kind fängt an, zunächst einmal die Umwelt in den Mund zu nehmen. Und mit dem Mund erfährt es seine Umwelt. Dann gebraucht es die Finger und will erfahren, was ist das mit meiner Umgebung? Und wenn es sprechen kann, fragt es, was ist das, warum, wieso? Es will seine Welt kennenlernen. Und diese Welt wird ihm dann mit der Zeit auch bekannt. Doch bleibt manches, vieles, rätselhaft. Dennoch forscht man weiter. Denn der Mensch ist auf Sinn hin geboren, angelegt. Und kommt nicht vor Erreichung dieses Zieles, nämlich der Erkennung des Sinnes, zur Ruhe. Oft ist es nur ein Stück im Puzzle, das fehlt. Und es bleibt ein Puzzle, bis man dieses Stück findet. Das Entscheidende, den Schlüssel, den sucht man. Schäfer, Dr. Francis Schäfer, gebraucht einmal das Beispiel von jemandem, der in den Estrich geht, eines lange schon bewohnten Hauses. Dort stöbert er herum und findet ein zerrissenes Buch. Genauer eine Hälfte eines Buches. Die erste Hälfte. Und er beginnt zu lesen. Sehr, sehr interessant. Bis er zum letzten Blatt kommt. Oh weh, wo ist die andere Hälfte? Er sucht weiter und findet es nicht. Mit der Zeit entdeckt man es vielleicht und dann kann man weiterlesen. Aber wenn man es nicht hat, dann bleibt es ein Puzzle. Das zweite Buch ist die Antwort auf die Fragen, die beim Erforschen des ersten Buches, nämlich unsere Schöpfung, unsere Umwelt, bleiben. Das zweite Buch liefert nicht alles zur Klärung, doch das, womit man schon in diesem Leben zu nötiger Ruhe kommen kann. Lässt man aber dieses zweite Buch, die Bibel, Gottes Sprache zu unseren Fragen, lässt man dieses Buch außer Acht, dann bleiben die Fragen. Denn hier ist das Stück, das uns fehlt. Denn der uns das eine Buch gab, hat uns auch das zweite gegeben. Stoßen wir ihn, den Geber der Bücher von uns, dann natürlich bleiben die Fragen und die Probleme und die Not und das Leid. Achtung hat vor sich selbst, denn er weiß, wer er ist, und es gebührt sich, eine hohe Achtung vor Gott zu haben. Und so hat er sie auch. Und er hat eine hohe Achtung vor seiner Schöpfung, denn er weiß, wer sie geschaffen hat und was er geschaffen hat. Und deshalb lässt er das Leid zu. Wieso? Römer Kapitel 9, Vers 17. Die Schrift sagt zu Pharao: Eben hierzu stellte ich dich auf, damit ich meine Kraft an dir erzeigte und damit mein Name verkündet würde auf der ganzen Erde. Gott hatte Pharao ein Angebot gemacht. Pharao antwortet und sagt nein. Gott ruft noch einmal. Pharao sagt nein. Wir können die Geschichte vergleichen. Es gibt mehrere Geschichten. Es gibt die Geschichte der Vorankündigung in der Wüste. Gott erzählt Mose, was geschehen wird, wenn er nach Ägypten kommt. Und genau in dieser Reihenfolge geschieht es. Bis Gott sagt, ich werde dich nicht umkippen. Ich werde dich nicht zerstören. Ich werde dich aufstellen. Ich werde dich am Leben lassen. Ich könnte dich zerstören. Du müsstest erst zerstört werden, denn du hast deinen Schöpfer abgelehnt. Du hast genügend Grund, ihn anzuerkennen. Das hatte Pharao. Es waren genügend Zeugen oder Zeugnisse da, aber er hat es nicht getan, er hat sich geweigert. Und er hätte sterben müssen. Aber wenn er schon sterben muss und wenn er schon beim Nein bleibt, dann wird Gott jetzt Nein zu ihm sagen, Ja zu seinem Nein. Und er wird ihn am Leben lassen und Ehre aus ihm holen, damit andere Menschen, die am Leben sind, nicht so weit kommen wie Pharao. Ein Freund von uns erzählte von einer Ecke oder einer Kurve, wohl einer scharfen Kurve, vor der ein Schild stand. Vorsicht, scharfe Kurve. Hinter der Kurve stand noch ein Schild. Fahren Sie ruhig los, geben Sie ruhig Gas, wir kaufen die Trümmer. Das war eine Reklame von einer Firma. Und jetzt fragt er mich, welches Schild, meinst du, hat die größere Wirkung gehabt? Das zweite Schild, natürlich. Das zweite Schild nimmt das erste ernst. Das zweite Schild nimmt ernst, dass die Menschen es ernst, nicht ernst nehmen werden. Ja, so sind wir. Pharao muss jetzt herhalten als ein Beispiel. Dann ist er also barmherzig gegen wen er will und er verhärtet wen er will. Das ist nichts wie wenn Gott eine Münze in die Luft wirft und dann schaut, auf welche Seite es gefallen ist. Das ist kein Zufall. Die Schrift sagt uns sehr, sehr deutlich, wer das ist, dem er barmherzig sein will. Er sagt nicht, dass er willkürlich ist. Er sagt nur, dass er tatsächlich Barmherzigkeit, barmherzig ist, dem gegenüber, dem er es will. Und wem will er gern barmherzig gegenüber sein? Dem, der nach ihm fragt. Das ist ganz einfach. Das sagt uns die Schrift. Keine Willkür. Das entscheiden wir, wem Gott Barmherzigkeit zeigen wird. Und Verhärtung. Das entscheidet der Mensch. Du wirst hieraufhin zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Ratschluss widerstanden? So, wer, o Mensch, bist du, dass du Gott entgegnest? Da liegt der Haken, die Art und Weise, wie wir auf Gott reagieren. Wird etwa das Geformte zu dem Formenden sagen, warum machtest du mich so? Oder hat der Töpfer nicht Vollmacht über den Ton? Aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Wenn das Gefäß nicht gespurt hat, nicht nach dem Willen des Schöpfers sich machen ließ? Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kennen lassen wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben fertig geworden waren, ertrug? Und wenn er geduldig war, fragt Paulus, und wenn er mit Pharao geduldig war, nachdem Pharao genügend Gelegenheit hatte, dennoch Nein sagte, das sind Fragen, die wir beantworten sollten. Gott hat Achtung vor seinem Geschöpf. Er nimmt die Worte seines Geschöpfes ernst. Diesen Gott sollten wir kennenlernen. Oder ein zweites. Johannes 9, die Verse 2 und 3. Jemand ist blind geboren. Da fragt man, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Warum dieser? Wie kann man sündigen, bevor man geboren ist? Nun, offenbar war das eine Möglichkeit, in Anführungsstrichen, die man damals in Betracht zog. Sehr nett gedacht, nicht wahr? Weiter gedacht natürlich als viele Ärzte heute, die das Kind einfach wegnehmen, weil es nicht ein Wesen ist, ein Mensch. Diese dachten wenigstens, es sei ein Mensch, bei allem ihrem Fehldenken. Also, wer hat gesündigt? Man muss also gesündigt haben, um bestraft zu werden. Und Leiden ist ja Strafe. Sie denken nicht weiter als die Freunde Hiobs und als Hiob selbst übrigens. Sie haben noch nicht Hiob sehr gut gelesen. Aber immerhin, die Frage ist gestellt. Und Jesus gibt die Antwort in seiner gnädigen Art. Keiner von diesen hat gesündigt. Nicht er, nicht seine Eltern, sondern das ist geschehen, damit Gott sich verherrlichen kann. Er hat eine Gelegenheit, Gutes zu tun. Das Böse, das Übel ist da und er hat keine Schuld daran. Aber wenn es schon da ist, dann will er zeigen, dass er ein gnädiger Gott ist. Das will Gott zeigen. Und er lässt es oft zu, damit er zeigt, dass er Achtung hat vor Menschen, dass er ihnen gnädig ist. Und wie er Achtung hatte vor diesem Blindgeborenen, das zeigt die weitere Geschichte. Seine Zeitgenossen stoßen ihn aus, schmeißen ihn aus der Synagogengemeinschaft heraus und jetzt ist er ausgeschlossen. Das nächste Kapitel folgt auf dieses Kapitel 9. Das nächste Kapitel spricht vom guten Hirten. Aber wer dieser gute Hirte ist, zeigt schon Kapitel 9, denn es heißt dort, als Jesus ihn fand, der Hirte findet sein Schaf und zeigt ihm wieder Anerkennung, hilft ihm ein Stück weiter, wie ein Hirte dem Schaf. Wir sind alle im Bilde Gottes geschaffen, achtungswürdig. Und Gott behandelt uns, so wie er uns geschaffen hat, in seinem Bilde. Wir Menschen handeln anders. Aber Gott hat Achtung vor sich selbst, vor seiner Ehre, und er hat Achtung vor seiner Schöpfung und vor den Menschen. Übrigens, manches, das an Leid vorkommt, ist ganz einfaches Naturgesetz. Saat erntet. Und das sollten wir wissen. Wir sehen, wir ernten, was wir sehen. Wir halten die Zähne nicht rein und beklagen uns, dass wir dann später Schmerzen haben. Ein Mitarbeiter von mir schrieb kürzlich, entweder ich stehe auf der Leitung oder etwas ist schiefgegangen. Ich hatte ihm eine Frage gestellt nach Heften, die ich ihm mitgegeben hatte. Und dieser Ausdruck interessierte mich. Entweder ich stehe auf der Leitung oder, ja, und da stehen wir oft auch. Adam unterbricht die Leitung, die Verbindung mit seinem Gott. Und da braucht er nicht lange zu fragen, warum ist jetzt alles dunkel geworden? Warum sieht die Welt jetzt ganz anders aus? Er und Eva sehen sie plötzlich, sich selbst plötzlich mit ganz anderen Augen, mit Schuldgefühlen. Das war früher gar nicht nötig. Sie hatten keine Schuld. Ja, Saat und Ernte. Was wir säen, werden wir ernten. Wir beklagen uns über Krankheit. Warum lässt Gott das zu, nachdem wir die Saat gesät haben? Wir bauen einen Unfall und fragen uns, warum hat Gott nicht eingegriffen? Ja, bitte, wären Sie zufrieden, wenn Gott immer eingreifen würde? Auch solch einen Gott will man ja nicht haben. Nur dort soll er ja eingreifen, wo es mir gerade passt. Und, geben wir es doch ruhig zu, ein jeder auf dieser ganzen Erde von Milliarden von Menschen möchte am liebsten oben auf dem Globus sitzen und jedem anderen sagen, wo es lang geht. Das sind wir von Natur. Naturgesetz. Zuerst, ja, ein Freund von mir hatte eine hohe Stellung bei BASF, einer Chemiefirma. Und wir haben damals sehr viele Aufnahmen gemacht, Schallplatten gemacht. Und damals hat man diese großen Spulen gebraucht mit breiten Bändern. Und wir wussten, dass sie unverwüstlich waren. Und das war damals mehr oder weniger der Anfang dieser großen Welle der Versorgung, des Problems und so weiter. Und dann habe ich ihn daraufhin angesprochen. Ja, sagt er, zuerst soll es unverwüstlich sein und dann, ja. Und dann haben wir Probleme mit der Versorgung. Wir haben gesät, was wir jetzt ernten. Adam hat geerntet, was er säte. Jemand hat gesagt, unsere Entscheidungen sind unsere. Die dürfen wir machen, die dürfen wir treffen. Wir dürfen wählen, den Weg, den wir einschlagen wollen. Aber die Folgen, die Konsequenzen liegen nicht in unserer Hand. Nur die erste Entscheidung. Und deshalb müssen wir überlegen, wohin geht denn der Weg, den ich jetzt im Moment einschlage? Denn die Konsequenzen liegen nicht in meiner Hand. Das ist das Leben. Wir beklagen uns über die Folgen, wenn wir die Ursache sind. Nicht Gott. Die Folgen kann man sich nicht aussuchen, sagt Walter Smith. Weiter. Gott respektiert sogar den Satan. Er ist sein Geschöpf. Einer der höchsten Engel war er. Und er selbst wählte, nicht Gott. Satan wählte selbst als Luzifer, Engel des Lichts, gegen Gott sich aufzulehnen. Und deshalb gibt es so viel Neid. Er ist der Urheber. Und Gott respektiert dieses. Es gibt ein Buch in der Bibel, das das zeigt, dass Gott Satan respektiert. Ist ein sehr interessantes Buch. Eigentlich ein Drama. Wir haben viele Arten oder mehrere Arten von Literatur in der Bibel. Poesie, Geschichte und so weiter. Kleingeschichte, Großgeschichte und auch Drama. Und das haben wir in dem Buch Hiob. Wenn wir jetzt anfangen zu lesen wollten, dort wo dem Hiob die Katastrophen begegnen, dann könnten wir uns in die Lage von Hiob besser versetzen. Aber Gott weiht uns im Voraus ein. Und er zeigt uns, was hinter den Kulissen geschieht. Aber wir sollten nicht vergessen, Hiob weiß nichts davon. Ihm sterben die Kinder, alle. Ihm sterben die Tiere. Viele hatte er und sie kommen um. Seine ganze Existenz wird praktisch vernichtet in kurzer Zeit. Seine Frau verlässt ihn und rät ihn, seinen Gott zu verlassen. Jetzt steht er alleine, sitzt alleine in der Asche mit seinen Geschwüren. Gott respektiert auch Hiob in dieser Not. Die Not gibt es in dieser Welt. Sie ist da. Gott gebraucht sie, wenn sie da ist, und zu seiner Zeit wird er sie beheben. Aber er hat seine Gründe, und diese sind unausforschlich, aber sie sind gute Gründe. Daran zu glauben ist schwer, aber es ist leichter, wenn wir erkennen, wer wir sind und wer er ist. Warum lässt Gott es zu? Weil es nichts Sonderliches ist, wenn die Echtheit der Liebe geprüft wird. Liebe, die Existenz der Liebe, die Beziehung zwischen zwei Menschen, ist mit ein Grund, weshalb wir glauben sollten, dass es keinen Zufall gibt, keine Bedeutungslosigkeit, keinen Gott. Wenn zwei junge Menschen sich ineinander verlieben, dann halten sie einander wert. Dann wird der andere plötzlich selektiert, wertvoller als alle anderen. Diesen zieht man vor. Natürlich auf einer gewissen Ebene. Auf anderer Ebene zieht man die Eltern vor, auf noch einer anderen Ebene jemand anderes. Aber auf dieser Ebene, der Ehe, zieht man diesen vor. Dieser ist einem wert. Und wenn jetzt etwas dazwischen kommt und die Sache auseinandergeht, dann können wir uns nicht hineinfühlen. Oder doch? Haben Sie es erlebt? Dann sich hinein zu versetzen, in was dann passiert im Inneren. Jeder fühlt sich wertlos und jeder hält den anderen für wertlos. Ein merkwürdiges Erlebnis. Merkwürdig. Das ist die Liebe. Sie ist ein Phänomen. Wir haben sie nicht erschaffen. Und sie kam auch nicht von selbst, denn sie kam von dem Gott, der Liebe ist. Und sie ist da als einer der größten Beweise, dass es den Schöpfer gibt, der nur Liebe ist und nicht böse. Aber diese Liebe darf geprüft werden. Das sollten wir und dürfen wir anerkennen. Und diese Liebe zu Gott wird bei Hiob getestet. Satan rät dazu. Gott hätte nicht darauf eingehen müssen. Aber in seiner Weisheit geht er darauf ein. Er kann sich auf Hiob verlassen. Er weiß das. Und jetzt wird er für alle zukünftige Geschichte zeigen, dass es sich lohnt, mit Gott zu rechnen. Hiob hat diese große Ehre. Bei dieser Frage, warum lässt Gott es zu? Hiob hat die große Ehre, eine Antwort herauszuarbeiten. Nicht er tut es, aber Gott tut es an ihm. Eine Antwort zu erarbeiten, warum Gott das Leid zulässt. Gott respektiert sich selbst. Gott respektiert Hiob. Gott respektiert Satan. Gott bleibt jedem gegenüber gerecht. Jedem. Und das Endergebnis? Wir erfahren, wie furchtbar, wie groß, wie schlimm, wie schwer unsere Abtrünnigkeit von Gott ist. Hiob war schuldlos in seinem Leiden, das wusste er. Und das machte ihm Probleme. Denn er war der Meinung, leidet man, dann muss man gesündigt haben. Und er leidet aber er hat nicht gesündigt. Das weiß er, er ist ganz ehrlich. Er hatte auch nicht. Er hatte alle seine Schuld vor Gott erledigt. Er war im Reinen mit Gott. Da lag sein Problem. Die Freunde, in Anführungsstrichen, kehren das um. Sie sagen, du hast gesündigt, du leidest ja. Das ist die gleiche Argumentation. Aber sie haben kein Problem an derselben Stelle, wie Hiob sie hat. Sie bleiben bei der anderen Seite des Problems hängen. Am Ende der Geschichte schreitet Gott ein und er fängt an, mit Hiob zu sprechen. Aber nicht so, wie Hiob es verlangt hatte. Wenn Gott da ist, dann soll er sich jetzt einmal zeigen. Gott hat gewartet. Gott hat viel Geduld mit uns als kleinen Kindern. Wir benehmen uns so sehr wie kleine Kinder. Aber er als weiser Vater hat so viel Geduld mit uns. Aber am Ende spricht er in seiner großen Gnade. Aber über was? Kennst du die kleinen Tiere da an den Felsen? Kennst du das Seeungeheuer? Kennst du die Vögel? Was soll das? Nein, aber was soll das? Was hat das mit meinem Leid zu tun? Sehr, sehr viel, Hiob. Wenn du nicht einmal Bescheid weißt über deine gegenständliche Umwelt, wie willst du so viel wissen über eine Hinterwelt, über eine geistliche Welt, wo die Fäden gezogen werden in der diesseitigen Welt? Hiob wird ganz klein, ganz klein, und er beugt sich vor Gott. Und auffallenderweise erkennt er sich an als Sünder. Er war doch ein Sünder. Er hatte nicht gesündigt, aber er war ein sündliches Wesen und hatte sündlich gedacht. Und als er anfing zu leiden, hat er angefangen zu sündigen. Die Liebe darf getestet werden, darf geprüft werden, auch unsere Liebe zu Gott. Und alles Leid ist eine Anfrage an den Menschen, nicht wir sollten anfangen zu fragen. Und wenn wir es tun, dann sollten wir aber wirklich fragen, warum und wozu. Und mit der Antwort uns zufrieden geben. Aber Gott fragt, was liebst du? Liebst du mich oder liebst du diese Welt, die ich geschaffen habe? Am Ende, im Römerbrief lesen wir im ersten Kapitel, sie hielten die Schöpfung für mehr wert als den Schöpfer. Das ist unser Problem. Wir ahnen nicht, wie tiefgreifend die Sünde ist. Die Sünde hat es mit Tod und Leben zu tun. Sie ist im Wesen die Entthronung Gottes. Entweder Gott lebt oder ich. Jede kleine Sünde, die kleine Sünde, dass Eva etwas Obst nahm von einem Baum, zeigt das. Diese kleine Sünde, diese eine, hat all das Leid in dieser ganzen Weltgeschichte ausgelöst, über dem wir fragen, warum lässt Gott das zu? Da liegt der Anfang. Und wir bis heute tun es Eva nach und bagatellisieren die Sünde und merken nicht, dass wir jedes Mal Gott entthronen. Aber die Antwort darauf, die Ernte, die wir dann erleben, die zeigt, wie schwerwiegend die Ursache ist. Was wir hier vorhin hörten, ist alles Data. Das sind alles Angaben, die zeigen, wie schwerwiegend unsere Ursache ist, die Sünde, die das alles ausgelöst hat. Wir sollten nicht fragen, warum Gott, sondern warum wir. Wir sind die Ursache, nicht Gott. Wir tun heute immer noch dasselbe, was Adam und Eva getan haben. Wir setzen Gott vom Thron ab. Oder nicht so? Wer von uns hat heute, von morgen früh bis jetzt, bis zu diesem Moment, Gott wirklich auf dem Thron sitzen lassen in seinem Leben? Hast du mit ihm gesprochen? Wie mit einem König? Wie mit einem Freund? Wie mit deinem Helfer? Hast du ihm Anerkennung gezollt? Aufmerksamkeit? Oder behandelst du ihn wie jemanden, dem man aus dem Wege geht? Da zeigen wir uns selbst. Wir entthronen Gott von unserem Leben. Es gibt christliche atheistische. Wir leben atheistisch. Es ist nicht sonderlich, wenn Gott die Liebe zu ihm prüft. Ich muss abbrechen. Das Thema ist viel zu groß. Aber ich will zum Schluss einiges zum Zusammenhang sagen. Es gibt vier Ecksteine. Einen Moment. Vier Ecksteine der Weltgeschichte. Ein Theologe aus England hat uns darauf hingewiesen, und ich bin sehr dankbar dafür. Der erste Eckstein, um den wir nicht umhinkommen können, wenn wir Weltgeschichte verstehen wollen, ist die Schöpfung. Ein Grund, weshalb Menschen Probleme haben mit der Geschichte, mit dem Ablauf der Dinge und dann schließlich zur Schlussfolgerung der Sinnlosigkeit kommen, ist der, dass man nicht mit dem Anfang der Schöpfung rechnet, mit dem wahren Anfang. Man hält die Wahrheit nieder. Vor einigen, ja, es dürfte vielleicht schon ein oder zwei Jahre her sein, meine Frau und ich saßen am Tisch, hörten die Abendnachrichten und man konnte es kaum glauben. In den Hauptnachrichten des Tages hört man, es gibt eine rege Diskussion in Nordamerika um Design. Nichtchristen schreiben darüber. Sie wissen, dass alles in der Welt nach Plan läuft. Nach Plan. Sie wissen um Design, um Plan, Vorplan. Aber sie halten fest daran, dass das nicht unbedingt auf einen Gott schließen lässt. Das Merkwürdige, ja. Da plötzlich denkt man ganz anders, als man normalerweise in der Naturwissenschaft denkt. Denn man beobachtet und sagt sich, das muss eine Ursache gehabt haben. Und dann forscht man nach der Ursache. Plötzlich bleibt man stehen, weil man es so haben will. Und das geben sie auch zu. Sie sagen, es darf keinen Gott geben und deshalb darf es ihn nicht geben. Sie geben zu, dass sie so denken. Das Problem liegt beim Willen. Die Schöpfung ist der erste große Eckstein in einer Geschichtsbetrachtung. Gott hat die Welt geschaffen. Sie ist von ihm und sie ist von einem nur guten Gott geschaffen. Mit anderen Worten, das Leid, die Not ist zu trennen von der Schöpfung. Das Leid liegt in der Schöpfung, ist verwoben mit der Schöpfung, aber es ist als Wesensmäßiges, als Phänomen auseinanderzuhalten von dem Erschaffenen. Das müssen wir anerkennen. Genau wie es nicht menschlich ist, zu irren. Das ist unmenschlich. Menschlich heißt, gut zu sein. Die Sünde ist ein Fremdkörper. Sie ist jetzt verwoben mit unserem Wesen. Aber sie gehört nicht zu unserem Menschsein. Sie gehört jetzt zu unserem Dasein, aber nicht zu unserem Menschsein. Also ist sehr wichtig, dass wir das anerkennen. Es gibt drei Welten. Wenn Gott eine gegenständliche Welt schafft, dann war schon eine geistliche Welt, in der erlebte der Näheres Geist. Und in dieser Welt hat er zwei Welten geschaffen. Die Welt der Menschen und die Welt, die Umwelt des Menschen. Denn der Mensch ist das einzige Wesen, das in beiden Welten wohnt. Der geistlichen oder geistigen besser und der gegenständlichen. Er lebt in beiden Welten, mit einem Bein hier und mit einem Bein da. Und er ist das einzige Wesen. Somit entsteht mit diesem besonderen Wesen eine Art andere Welt, nebst den anderen zwei Welten. Und diese drei sollten auseinandergehalten werden, unter Umständen, wenn es gilt, dieses Problem zu lösen. Der zweite Eckstein, der Sündenfall. Wenn wir diesen Sündenfall in der Geschichte nicht anerkennen als Tatsache, dann werden wir nie die Geschichte verstehen können. Wir werden nie wissen, warum dies oder das. Und wenn wir nicht Kapitel 3 lesen, zu Ende lesen, dann werden wir auch nicht verstehen, was in Kapitel 3 in den ersten Versen geschah. Wir werden nicht das Ganze verstehen. Denn beim Sündenfall und anschließend geschah zweierlei. Erstens sündigte der Mensch und holte sich seine Strafe ein. Das ist ein Los, mit dem er heute noch lebt. Zweitens, Gott antwortet auf die Sünde des Menschen und zieht die Umwelt des Menschen in Mitleidenschaft. Paulus sagt uns in Römer 8, sie hat nicht Schuld an der Art und Weise, wie sie aussieht, an ihrer Vergänglichkeit. Deshalb sollten wir auch nicht sprechen, wie manche Theologen es tun, von einer gefallenen Schöpfung. Sie ist nicht gefallen. Sie ist in Mitleidenschaft bestimmt worden, gezogen worden von Gott. Aber sie hat nie einen Lapsus, das ist ein Schuldbegriff. Sie hat nie eine Schuld gehabt für ihren Zustand. Das müssen wir anerkennen. 1. Mose 3 und Römer 8. Und wir merken hier aus 1. Mose 3, dass es zwei Arten von Leid gibt. Das eine Leiden kommt aus der gegenständlichen Welt. Das ist die Ernte, die wir gesät haben. Wir leiden das physikalische Leiden. Und dann gibt es Leiden infolge von Sünde. Das böse Menschen uns antun und so weiter. Das ist eine andere Art von Leiden. Und Gott geht verschieden um mit diesen zwei Arten von Leiden. Und beide Arten kommen vor in der Offenbarung. Zuerst tastet Gott die Umwelt des Menschen an, damit er den Menschen zeigen kann, dass er von ihm abhängig ist. Aber man tut nicht Buße. Die Katastrophen sind ein Ruf zurück zu Gott. Die Offenbarung spricht von Donnern und Blitzen. Sprache laut genug, damit man sie vernehmen sollte. Wer hört zu? Gott ruft tut Buße. Und da heißt es in Offenbarung, und dennoch taten sie es nicht. Das ist die Geschichte. Aber das ist nicht Gottes Schuld. Er respektiert sein Geschöpf. Uns ist eine ganze Menge Gottesfurcht abhanden gekommen. Wir merken nicht, wie groß Gott ist, wie groß und schwerwiegend die Sünde ist, wie furchtbar Satan ist und wie schlimm es eigentlich mit uns selbst bestellt ist, wie verderbt wir sind, total. Und wir täten gut, uns zu demütigen und ganz neu zu fragen, warum, Herr? Ich will mit der Antwort leben. Die Antwort, die eigentliche, sehen wir beim dritten Eckstein, Golgatha. Oder das, was zu Golgatha führte, beginnt mit der Geburt Christi, das ganze Christusereignis, wie man es nennt. Das ist die Antwort Gottes auf alles Leid. Beim Sterben am Kreuz trägt Jesus Christus das Virus, den Schlüssel, das Gift, den Keim aller Not, er nimmt es auf sich. Er nahm die Sünde auf sich. Wo war Gott in Auschwitz? In Auschwitz. Wo war Gott, als die Erdbeben kamen? In den Erdbeben war Gott. Im Sturm ist Gott, im Wirbelsturm. Wo war Gott, als sein Sohn starb? Am Kreuz war er. Gott ist nicht weit weg von der Not. Er ist in der Not. Wo war Gott, als die drei Freunde Daniels im Feuerofen waren? Im Feuerofen. Wo war Gott, als er Mose in der Wüste begegnete? Im brennenden Busch, dem Bild vom leidenden Israel in Ägypten. Gott selbst hätte es gar nicht tun müssen. Er hatte keine Schuld an dieser ganzen Miserie. Aber er hat sich angeboten, als Richter der Welt, seinen Richtertalar abzulegen und herunterzusteigen und alle unsere Schuld, die sämtliche aller Menschen, auf sich zu nehmen. Und jetzt darf jeder frei hinausgehen. Und eines Tages, nachdem wir erzogen worden sind, in dieser Not, durch diese Not, zur Verherrlichung Gottes, wird alle Not vorbei sein. Und wir werden bei ihm sein, wo es keine Tränen gibt. Dort wird das Lamm, das sein Leben gegeben hatte als Opfer, zum Löwen werden, zu einem guten Löwen, der auf dem Thron Judas sitzt, auf dem Thron der Gottes, auf dem Thron über die ganze Menschheit. Die Offenbarung zeigt uns, wo es hinausgeht. Ein herrliches Ziel. Halten wir dieses Ziel im Auge, dann werden wir nicht allzu lange mehr fragen müssen, beziehungsweise in der falschen Einstellung fragen müssen, warum lässt Gott das, ausgerechnet das, zu? Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ihr habt sehr gut zugehört. Wir wollen weiter zuhören, wenn Gott in unserem Leben spricht, nicht wahr?